Questo è una delle gravi colpe della città di Genova.
Das ist eines der großen Vergehen, die Genua an Paganini begangen hat. Sie haben das Geburtshaus von Paganini abgerissen, weil hier in den 70er Jahren ein neues Wohnviertel entstand. An dieser Stelle, wo wir stehen, ist Paganini zur Welt gekommen. Heute erinnert nur mehr eine Tafel an den berühmten Stadtbewohner Genuas.
Die Via Gattamora war Ende des 18. Jahrhunderts eine schmutzige Gasse in einem der ärmsten Viertel Genuas. In einem Hinterhaus in der Nummer 38 wurde am 27. Oktober 1782 Niccolò Paganini geboren. Weiter oben in der Altstadt finden sich überall Spuren von Niccolò Paganini. In den Theatern, den Sälen der Aristokratie und vor allem in den vielen Kirchen. Enrico Volpato ist Präsident der Amici di Paganini, einem Verein, der sich um den berühmtesten Sohn Genuas bemüht. Der Freundeskreis von Paganini organisiert Kongresse, Konzerte, gibt Publikationen heraus und hat in der Stadt einen Paganini-Parcours festgelegt.
Hier in der Basilika Santa Maria delle Vigne spielte Paganini das zweite Mal vor einem öffentlichen Publikum. Er war erst 12 Jahre alt. Alle waren begeistert von seiner Souveränität auf der Geige. Das Konzert war der Beginn seiner schillernden Karriere.
Früh galt der kleine Niccolò als Wunderkind. Sein Vater Antonio prügelte den schmächtigen Sohn an die Geige. Hatte der nicht fleißig genug geübt, gab es nichts zu essen, stattdessen Wasser und Schläge. Über Paganinis Ausbildung weiß Michele Trentini, Komponist und Gitarrist aus Genua.
Der Vater war ein einfacher Hafenarbeiter, der in den lokalen Genuas ein bisschen Mandoline spielte. Von ihm erhielt Paganini Unterricht und einige Geiger, die in den Kirchen Genuas spielten, lehrten ihn die Grundlagen. Sein einziger Lehrer von einem gewissen Format war Alessandro Rolla in Parma. Paganini war 6 Monate sein Schüler. Von da an war er Autodidakt.
Die ersten Konzertreisen organisierte sein Vater als sein Manager. Mit den Zuschüssen betuchter Gönner waren die beiden in vielen oberitalienischen Städten unterwegs. Überall, wo Paganini auftrat, begeisterte er sein Publikum. Paganini spielte um 1800 auf einer Amati-Geige. Als er kurz vor seinem Auftritt in Livorno diese Geige im Glücksspiel verlor, rettete ihn ein Mann, der von Paganinis Spiel hingerissen war.
Einer meiner Ausflüge, keine Kunst, sondern eine Lustreise, führte mich einst wieder nach Livorno, wo man mich zu einem Konzert nötigte. Der kunstliebende reiche Kaufmann Herr Livron lieh mir eine Guarneri, da ich keine Violine bei mir hatte. Nach geendigtem Spiele jedoch lehnte er es ab, sie zurückzunehmen.
Schrieb er 1804. Das Geschenk des Kaufmanns blieb ein Leben lang in Paganinis Händen, eine Guarneri del Gesù von 1743, die er liebevoll aufgrund seines großen Tonumfangs Il mio cannone nannte.
All'epoca in cui fu donato a Paganini non era uno strumento considerato di grandissimo valore.
Zu der Zeit, als Paganini die Geige geschenkt bekam, war sie kein besonders wertvolles Instrument. Guarneri war lang nicht so berühmt wie Stradivari. Paganini spielt bis an sein Lebensende nur mehr auf ihr. Die Guarneris erhielten ab dieser Zeit und mit Paganini ihre Bedeutung. Heute ist die Violine von unschätzbarem Wert. Paganini vermachte sie in seinem Testament der Stadt Genua.
In der Sala Paganini im Palazzo Tursi in Genua ist der Kanone neben vielen anderen Erinnerungsstücken zu Paganinis Leben heute noch zu besichtigen. Die Werkstätte des Geigenbauers Pio Montanari, unweit des Hafens in einer der verwinkelten Staldengassen Genuas. Montanari ist einer der Konservatoren des Kanone. Er wartet das Instrument und überwacht regelmäßig seinen Zustand.
Ovviamente è uno strumento che suona meravigliosamente, non è una leggenda.
Es ist ein Instrument, das wunderbar klingt. Das bestätigt jeder, der es einmal gehört hat. Große Arbeiten sind an dieser Geige nie gemacht worden. Einzelne feine Risse sind unproblematisch. Wenn man denkt, dass sie 300 Jahre alt ist, ist sie in einem perfekten Zustand.
Auf diesen Kanone revolutionierte Paganini das Konzerterlebnis, bewies eine schier übermenschliche Technik. Und nicht nur das, erzählt der Geiger Benjamin Schmidt.
Er hat zum Teil nur auf der G-Seite gespielt. Er hat Stücke geschrieben, die nur auf der G-Seite zu spielen sind. Und er hat das vermutlich nicht gemacht, um nur die ganze Zeit muskulär aufzutreten, sondern er hatte einen unglaublich sinnlichen Ton und hatte da die schönsten Tonverbindungen und konnte die Sänger am besten imitieren, sodass es wirklich berührend war, nämlich anrührend. Paganini konnte auf der Geige ganze Welten wieder erschaffen und das hätte ich gern gehört.
Nachdem Paganini 5 Jahre in Lucca, einer Schwester von Napoleon Bonaparte, der Fürstin Elisa Bacciocchi, als Kammervirtuose gedient hatte, war er beinahe ununterbrochen auf Tournee. Zunächst in Italien und dann im restlichen Europa. 1828 überquerte er mit der Postkutsche und seinem 3-jährigen Sohn und seiner Lebensgefährtin Antonia Bianchi die Alpen. Als er in Wien, Paris und London zu konzertieren begann, war er längst eine lebende Legende. Schwarz gekleidet, mit wirrem Haar und in gebückter Haltung trat er auf. Hexenmeister, Teufelsgeiger, Dämon nannten sie ihn. Die Musikforscherin Maria Rosa Moretti meint dazu.
Im Ausland entstand diese Legende vom Pakt mit dem Teufel. Das war eigentlich ein mitteleuropäisches Phänomen, bedingt durch die Romantik und ihre Literatur. In Italien hat das die Menschen weniger interessiert. Da gab es auch nicht die Art von Musikkritik, die das befeuerte. Man staunte darüber, wie Paganini auf der Geige die Tiere nachahmte und bewunderte ihn für seine Akrobatik. Aber es war mehr das Spiel interessant.
Seine 24 Kapricen soll er in einer abgeschiedenen Hütte abseits von Genua in den ligurischen Bergen komponiert haben. Er selbst hat sie nie aufgeführt. Bis heute gelten sie als Prüfstein, ja geradezu als Bibel des modernen Geigenspiels.
Wer die 24 Kapricen beherrscht, kann Geige spielen. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen.
Meint die Geigerin Julia Fischer und Benjamin Schmidt.
Da ist große Musik drin und das Wunder der Kapricen ist, dass er damit so wenig technisches Material, weil er nimmt ja immer ein technisches Problem und führt das dann für eine ganze Caprice durch. Die ganzen virtuosen Schwierigkeiten, es gibt von Doppelgriffen über alle möglichen Ringbögen, Bogenarten, Staccati und macht eine unglaubliche Musik dabei.
Paganinis Auftritte lösten in Europa Massenhysterien aus.
Welch ein Mann, welch eine Geige, welch ein Künstler,
schreibt Franz Liszt. Gegenstimmen gab es wenige.
Ein Künstler? Ein Affe? Ein Virtuose?
Fragt sich Kurt Tucholsky und Goethe lästert.
Es leckert nach Musik, wie eine nachgemachte Auster gepfeffert und gesäuert verschluckt wird.
Maria Rosa Moretti meint zum Kult um den Genueser Star.
tutte alla Paganini. I cappelli sono alla Paganini.
Alles war alla Paganini. Die Hüte, die Handschuhe, Knöpfe, Pfeifen. Paganinis aus Zuckerguss, Brot und Schnitzel. Die Frauen kreischten, die Seele tobten. So beschreibt es Paganini selbst. Das sind gesicherte Quellen. Aber vieles ist einfach erfunden. Es kursierten so viele Gerüchte um ihn.
Però comunque è quello che lui racconta, ecco.
Zahlreiche Affären soll er gehabt haben, eine Minderjährige geschwängert und entführt und sitzen gelassen haben. Dafür saß er eine Zeit lang in Genua im Gefängnis. Doch Paganini war mehr als ein Casanova und Selbstdarsteller mit der Geige, ist Enrico Volpato, Präsident der Amici di Paganini, überzeugt.
Paganini ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Sicher hatte er Liebesaffären, aber er war auch ein fürsorglicher, alleinerziehender Vater. Sicher verdiente er auch Millionen und er verlangte horrende Eintrittspreise. Aber er war auch sehr großzügig, schenkte seinen Freunden Geld, veranstaltete Benefizkonzerte. Es gibt Gesichter von Paganini, die wenig bekannt sind.
Paganini kehrte als gebrochener und kranker Mann nach 6 Jahren Konzerttournee, 25.000 Kilometern in der Postkutsche nach Genua zurück. Im Teatro Carlo Felice gab er eines seiner letzten öffentlichen Konzerte. Als er 1840 mit 57 Jahren in Nizza stirbt, kann er nicht mehr sprechen und kaum mehr sehen. Die Kirche verwehrt ihm ein christliches Begräbnis. Erst Jahre später kann sein Sohn Achille den einbalsamierten Körper seines Vaters über die Grenze nach Italien schleppen. Die Stadt Genua hatte dabei zugesehen. Das Grab Paganinis befindet sich heute in Parma.